Dies ist ein Augenzeugenbericht aus New York. Wer weiß, wo New York ist? Wissen wir alle, ne? In, wo ist das, Emma? In, ach, jetzt hast du vorgesagt. Hast vorgesagt. Okay, aus New York, an einem kalten Dezembertag. Ein kleiner Junge, ungefähr 8 Jahre alt, steht barfüßig auf dem Gehweg vor einem Schuhgeschäft. Er späht durch das Schaufenster und zittert vor Kälte. Eine Dame nähert sich dem Jungen und sagt: Mein Kleiner, was schaust du so ernst in das Schaufenster? Der kleine Junge sagt: Ich habe Gott gebeten, mir ein paar Schuhe zu geben, antwortet der Junge. Die Dame nimmt ihn an der Hand, geht in den Laden und bittet den Angestellten, dem Jungen ein halbes Dutzend Socken zu bringen. Sie bittet auch um eine Schüssel Wasser und ein Handtuch. Alles wird schnell herbeigebracht. Sie führt den Kleinen zum hinteren Teil des Ladens, zieht ihre Handschuhe aus, kniet nieder, wäscht seine kleinen Füße und trocknet sie mit einem Handtuch ab. Nachdem sie dem Jungen Socken angezogen hat, kauft sie ihm ein paar Schuhe, verschnürt die restlichen Socken und gibt sie ihm. Sie streichelt seinen Kopf und sagt: Da, Kleiner, fühlst du dich jetzt besser? Als sie sich zum Gehen wendet, ergreift der erstaunte Junge ihre Hand, schaut sie mit Tränen in den Augen an und fragt ernsthaft: Bist du Gottes Frau? Erinnern wir uns, er bat ja Gott darum, ihm die Schuhe zu geben. Und jetzt war jemand dabei, ihm die Schuhe zu geben. Das muss die Hand Gottes sein, in diesem Fall seine Frau. Ich finde das so schön und so wichtig, dass unser Glaube Fleisch wird und einfach durch uns sich ausdrückt. Das darf allerdings keine Forderung sein, sondern das müsste, wenn, dann aus unserem Inneren kommen. Sonst wird es hart und wieder ein Stück Knechtschaft. Es muss lebendig sein und aus dem Herzen kommen. Mal sehen, ob es Samuel heute jetzt gelingt, diese Top-Sache hinzukriegen. Wunderbar, wunderbar, toll, ganz toll. Mein Thema heute Morgen: die anstößigste Behauptung der Weltgeschichte. Ein ganz neuer Gedanke, ich habe darüber noch nie gepredigt. Ihr braucht auch keine Angst haben, das dauert nicht so lange heute Morgen. Aber es ist eine ganz wichtige Sache, die ich gerne herausstellen möchte. Am Anfang schauen wir uns 3 Bibelstellen an, die uns begleiten werden. Bevor ich das tue, finde ich sehr gut, danke Samuel. Schon vor einer Woche hatte ich so einen ganz bestimmten Gedanken. Ich habe über unsere wichtigsten Feiertage nachgedacht. Christmas, Good Friday, Easter and Pentecost. Also Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Was geschieht an diesen Tagen? Und dann habe ich darüber nachgedacht, womit hat der Vater zu tun, womit hat der Sohn zu tun und womit hat der Heilige Geist zu tun? Dann ist mir so klar geworden, am Heiligabend, beziehungsweise wir feiern Jesu Geburt, und ich möchte es mal so ausdrücken, der Sohn als Teil der Gottheit erleidet den Verlust der himmlischen Herrlichkeit. Denn er hielt sein Gottgleichsein nicht wie einen Besitz fest, sondern entäußerte sich selbst und wurde ein Knecht von uns Menschen. Das ist unsere Botschaft, die auch in dem kurzen Weihnachtslied in Philipper Kapitel 2 vorkommt. Danke, das nächste Bild. Und da sehen wir jetzt diese einzelnen Verse noch einmal. Obgleich er Gottes Wesensart besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen unveräußerlichen, kostbaren Besitz an. Er entäußerte sich seiner Herrlichkeit, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Ich habe früher oft darüber nachgedacht, wie sehr war Jesus wirklich Mensch? War er insofern auch Gott, dass er alles wusste? Ich hatte mich damals gefragt, ob er wohl wusste, wie die Anatomie des menschlichen Körpers aussah. Ob er wohl wusste, dass es irgendwann einmal Amerika geben würde und Indochina und Australien. Ob er wohl wusste, dass die Erde rund war. Später bin ich zu der Einsicht gekommen, das ist jetzt meine Meinung, er wusste das alles nicht. Er war wirklich ein Mensch seiner Zeit. Er war nicht Gott in Verkleidung eines Menschen, sondern er hat sich wirklich all dessen entäußert. Was das wirklich bedeutet hat, werden wir erst im Himmel verstehen. Das können wir jetzt nicht verstehen, weil wir nicht wissen, wie es im Himmel und bei Gott ist. Das ist ein großes Geheimnis. Die nächste Stelle, was von Anfang an da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben, nämlich vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Die Jünger haben Jesus gesehen, mit ihm geredet, ihn betastet. Und wir können uns heute fragen, können wir das heute nicht mehr erleben? Ich finde, wir können das erleben. Mir jedenfalls geht es so. Wenn wir unsere Lobpreislieder singen, wenn ich bete, wenn ich mit dem himmlischen Vater im Alltag unterwegs bin, dann spüre ich seine Nähe. Ich spüre, dass er da ist. Und ich weiß, er ist da und ich erlebe ihn. Schauen wir uns die letzte Stelle noch einmal an. 1. Johannes 4, Vers 2. Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen. Liebe Kinder, seid gesegnet, alles Gute, habt eine schöne Zeit. Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der da bekennt, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus ist, der ist aus Gott. Gerade zu dieser Zeit, zu Weihnachten, sind wir überladen mit einer Flut von Vorstellungen über das, was Weihnachten bedeutet. Und wir schauen in die Menschen hinein, in all ihre Vorstellungen von dem, was Gott ist. Alle Menschen glauben alle möglichen Dinge über Gott in religiöser Hinsicht. Ich habe meine Vorstellung von Gott. Am letzten Mittwoch hatte ich meinen Tennisabend und zuerst war mir so ein bisschen mulmig zumute, aber ich habe dann doch meine Gitarre genommen, die Weihnachtslieder eingepackt, bin zum Tennis hingefahren und nach unserem Spiel saßen wir zusammen und ich habe den Leuten, ich habe sie dann gefragt, darf ich mit euch ein paar Weihnachtslieder singen? Gucken sie mich ganz komisch an. Sagten aber nichts. Dann habe ich die Gitarre erstmal stehen gelassen. Aber als wir so eine Flasche Wein intus hatten, habe ich dann gesagt, bevor wir jetzt gehen, würde ich euch gerne noch eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen. Ja, okay. Ja, dann musst du aber auch ein Lied singen. Okay. Und so fingen wir dann an zu singen. Und ich habe dann diese Weihnachtsgeschichte erzählt, die ich euch am Mittwoch dann auch erzählen werde. Ja, und am Ende war es dann so, dass der eine sagte, ja, ich habe so auch meine Vorstellungen von dem, was Weihnachten bedeutet. Okay, lass uns den Mut haben, zu sagen, was es uns bedeutet. In dieser Welt gibt es ganz viele Vorstellungen. Gerade jetzt im Moment hatte ich mich nochmal mit der Philosophie beschäftigt auf dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Und wenn ich bedenke, wie alle diese Philosophen unterschiedlich über Gott philosophiert haben, sich Gedanken gemacht haben, wie Gott wohl wäre, Und das steht einfach alles nebeneinander. Alle Menschen haben, ja, ich hab meine Vorstellung von Gott. Ich habe meine. Welche ist nun die richtige? Oder es gibt viele Traditionen, wie man Weihnachten feiert. Wahrscheinlich in Tausenden von Regionen auf der ganzen Welt wird Weihnachten unterschiedlich gefeiert. Und wir nehmen diese Feier als das, was Gott uns gegeben hat. Dabei ist das nur eine Tradition. Worum geht es wirklich? Manche Menschen haben eine ethische Vorstellung von Gott. Ja, Gott hat Jesus gesandt als unser großes Vorbild. Wir sollten Jesus von Nazareth nacheifern. Wir sollten so lieb, so sanftmütig, so menschenzugewandt sein, wie Jesus es war. Und heute gibt es noch viele charismatische, evangelikale, katholische und evangelische Christen, die sagen, ich bin noch nicht so ein guter Christ, aber ich versuche einer zu sein. Geht es darum, dass wir versuchen, gute Menschen zu sein, auf ethisch hochstehendem Niveau, nicht unpünktlich zu sein, nicht zu lügen, nicht zu betrügen, nicht lieblos zu sein? Nein. Jesus Christus wurde ein ganz konkreter Mensch. Gott war nicht nur in Jesus als Vorbild, sondern er ließ sich in Jesus herab, um unter uns Menschen ganz konkret zu wohnen und mit uns sein. Jesus lebte zu einer ganz konkreten Zeit, die definierbar ist, an einem ganz konkreten Ort. Er lebte ein konkretes Leben. Er starb an einem konkreten Kreuz für meine konkreten Sünden. Nicht für die Sünden der ganzen Welt, sondern für meine Sünden starb er. Als ich da weiter drüber nachdachte, habe ich mir folgende Frage gestellt und die möchte ich euch jetzt auch stellen. Was würde es für mich bedeuten, wenn all das, was Christen über Gott und die Bibel sagen, nicht stimmt? Stellen wir uns das mal vor. Stellen wir uns mal vor, Jesus war einfach nur, denn dass er gelebt hat, ist bekannt, das bezeugt die Geschichte. Aber nehmen wir mal an, Jesus war einfach nur ein guter Mensch. Er hat von Gott geredet. Aber wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann hat er gelogen. Er war nicht Gott, er war nur ein einfacher Mensch. Und er hat nicht Gottes Gnade zu uns gebracht, sondern er hat wie die Philosophen, wie andere Religionsstifter eben einfach nur über Gott geredet. Nehmen wir mal an, er hätte gelogen. Nehmen wir an, das alles würde nicht stimmen. Sein Kreuz würde nichts bedeuten. Er ist nicht auferstanden von den Toten. Dann glauben die Christen auf der ganzen Welt, 2 Milliarden Menschen, eine Lüge. Dann gäbe es, wenn das wirklich so wäre, auch kein Bethel bei Bielefeld. Dann gäbe es keine christlichen Hilfsorganisationen. Dann gäbe es keine christlichen Ärzte, die in das verseuchte Gebiet in der Elfenbeinküste oder in Liberia fahren, um Ebola-verseuchte Menschen zu betreuen. Dann gäbe es keine christlichen Kindergärten. Es gäbe keine christliche Menschenliebe. All das wäre ja alles nur gelogen. Stellen wir uns das mal vor. Wenn wir uns vorstellen würden, dass alle karitativen, humanitären Hilfswerke auf der ganzen Welt nicht da wären, weil es Gott nicht gibt. Unvorstellbar. Die Menschen draußen, die Gott ablehnen oder die ihre Vorstellungen haben, bedenken nicht, was durch den Geist und die Kraft und durch die echte Liebe von Gott in all den Hilfswerken weltweit hervorgebracht worden ist. Wenn all das fehlen würde, dann sähe diese Welt dunkel aus. Aber was bedeutet es für mich, wenn es stimmt, dass der Schöpfer des Universums so konkret, wie Jesus in die Welt gekommen ist, für mich auch in meine Welt gekommen ist. Wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, wenn das stimmt, was Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, um nicht nur Israel zu retten, sondern die ganze Welt. Ich bin gekommen und in mir ist der Vater, ist mein Vater. Und ich sterbe am Kreuz und der Vater ist in mir und versöhnt die ganze Welt und versöhnt mich mit dem Vater. Was bedeutet das? Kann ich dann zur Tagesordnung übergehen und zu Weihnachten sagen, ja, das ist das Fest der Liebe und wir versuchen besonders nett zueinander zu sein. Wir singen auch Weihnachtslieder, wir hören auch die Weihnachtsgeschichte, wir gehen auch mal zur Kirche. Wäre das alles? Ich glaube, dass Jesus so konkret geworden ist, das hat eine unmittelbare Auswirkung auf mein ganz konkretes Leben. Für mich ist das das Ende meiner Selbstgefälligkeit. Für mich ist das das Ende aller Vorstellung, dass ich der Mittelpunkt meines Lebens wäre. Dass es von mir abhängt, wie ich mein Leben führe. Dass ich selbstbestimmt mein Leben gestalte. Und dem lieben Gott gebe ich dann irgendwie eine Schublade in meinem Leben oder einen Raum in meinem Lebenshaus. Vielleicht den schönsten Raum, aber die anderen Räume bewohne ich ohne ihn. Wenn Gott in unserem Herrn Jesus so konkret in die Welt gekommen ist, dann ist das das Ende meiner Selbstgefälligkeit, das Ende meines Egoismus. Dann bin nicht mehr ich das Maß der Dinge, sondern er ist das Maß der Dinge. Er ist der Mittelpunkt unserer Welt. Dann möchte ich es hinausposaunen und den Menschen sagen, wenn Gott so uns geliebt hat, wie der christliche Glaube es in allen Kirchen auf der ganzen Welt bezeugt, dann gibt es nur noch einen Lebensinhalt. Nämlich Jesus Christus nachzufolgen. Dann kann ich mich auch nicht mehr in meiner Sinnsuche, also in meiner Suche nach dem Sinn des Lebens, auf meine Klugheit verlassen. Ich kann in meinen Gedanken nicht nachvollziehen, was hier drin geschrieben steht. Da sollte ich besser an der Stelle mal auf meine Klugheit verzichten und einfach mal anfangen, hier drin zu lesen. Und das empfehle ich auch meinen Türken. Ich sage, schlag das Neue Testament auf. Fangt einfach irgendwo an zu lesen. Und bittet Gott und sagt, Herr, Gott, wenn das stimmt, was hier drin ist, dann möchte ich dich erleben. Ich habe gerade aufgeschlagen, denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Dann verlasse ich mich nicht mehr auf meine Vorstellungen, wie ich mir meinen Gott zurechtstricke. Ob evangelisch, katholisch, charismatisch oder evangelikal oder sonst wie, sondern ich demütige mich unter seine Hand. Ich sage, Vater, ich möchte dich erfahren. Dann fange ich an, hier drin zu lesen. Und dann fängt dieses Wort an, mich zu ergreifen. Zuerst ergreife ich dieses Wort, aber bald merke ich, dieses Wort ergreift mich und verändert mich. Wenn das so ist, dann möchte ich mich an ihn in vertrauensvoller Übergabe überlassen. Dann mache nicht mehr ich mir Gedanken über Gott, sondern ich lese hier, welche Gedanken sich Gott über mich gemacht hat. Dann versuche ich auch nicht mehr krampfhaft die 10 Gebote zu halten, sondern ich lade ihn ein, mein Leben zu erfüllen, mein Leben zu erneuern. Und dann lebt er in mir die 10 Gebote. Die muss ich nicht versuchen zu halten, sondern die halten mich, die tragen mich, die begleiten mich durch mein ganzes Leben. Gucken wir uns das nächste an. Ich glaube, ich habe da diesen Vers richtig, genau, aus 1. Johannes 4, Vers 2. Wir fragen uns, wie ist das möglich? Okay, ich habe hier die Bibel, ich lese sie, das Alte Testament, vor allem aber auch das Neue Testament, damit sollte man lieber anfangen. So, ich lese das alles, es ergreift mich. Und dann merke ich, Jesus fängt an, in meinem Herzen Gestalt zu gewinnen. Sein Kreuz hängt nicht in der Bahnhofstraße 11 in Reda-Wiedenbrück an der Wand, sondern sein Kreuz ist hier drin. Ob das Kreuz da hängt, ist wirklich unwichtig. Das habe ich mehrfach gesagt. Aber wenn es uns erinnert, dass dieses Kreuz hier drin existiert, dann ist es gut. So, das Kreuz Jesu ist in mir, die Auferstehungskraft ist in mir. Und dann lebt der Heilige Geist in mir. Und das ist genau das. Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen. Das ist der Heilige Geist. So, und das ist interessant, was ist hiermit gemeint? Jeder Geist, das ist mein Geist. Gottes Geist und in mir, in meinem Bewusstsein, hier oben drin ist etwas, was Gott in mich hineingelegt hat. Das ist der Geist des Menschen, das ist mein Geist. Und der Geist in mir bekennt, Jesus, du bist wahrlich im Fleisch gekommen, du bist aus Gott und Gott war in dir und versöhnte die Welt. Der Heilige Geist kommt und befruchtet und belebt meinen Geist und ich bekenne, Jesus, du bist Fleisch geworden. Das können wir nicht von uns aus. Dazu müssen wir ergriffen werden. Und schließen möchte ich mit 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3 noch einmal. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Diese Gemeinschaft ist aber auch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir hier zusammen sind als Gemeinde, was verbindet uns miteinander? Verbindet uns miteinander die Tatsache, dass wir zu Weihnachten Putenkeulen mit Apfelrotkohl essen oder Kartoffelsalat mit Würstchen? Verbindet uns miteinander, dass wir alle zu Hause einen Tannenbaum stehen haben? Verbindet uns miteinander, dass wir alle im Wasser getauft sind? Nicht unwichtig, ne? Aber ist das das Wichtigste? Verbindet uns miteinander, dass wir alle in neuen Sprachen beten oder die Gabe der Prophetie haben? Verbindet uns miteinander, dass wir im Neuen Testament an ein tausendjähriges Reich glauben oder eher glauben, dass Jesus für die ganze Welt wiederkommt? Und da gibt es noch so Unterstufen oder gibt es, alle möglichen Christen haben dann unterschiedliche Vorstellungen. Oder verbindet uns miteinander eine bestimmte Sicht von Israel, abgesehen davon, dass alle Christen verbindet, dass Israel Gottes Volk war und eine Bedeutung in Gottes Plan hat. Aber welche Bedeutung es hat, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Verbindet uns das miteinander? Nein. Weswegen haben wir heute Morgen Gemeinschaft miteinander? Gemeinschaft. Weil wir alle, und das, dafür bete ich und das hoffe ich, Jesus erlebt haben, der in uns wohnt. Er ist Mensch geworden in mir. Jesus lebt in mir und in dir. Und er hat unsere Schuld vergeben. Er hat uns gerettet aus der Welt. Und er hat uns eine himmlische Hoffnung gegeben. Und wir glauben an ihn, den fleischgewordenen Gott, der in uns lebt und verkündigen das den Menschen. Das ist das, was wir miteinander teilen. Stimmt's? Darauf kommt es an. Und wenn wir das alle gemeinschaftlich haben, dann merken wir, darin sind wir eins. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir können reden über Israel, wir können reden über Glaubenstaufe, über Babytaufe, alles nicht unwichtige Fragen. Aber die entscheidende Frage ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen und manche Christen würden sagen, nee, damit bin ich nicht einverstanden, lieber Wieland. Ich bin der Meinung, dass da noch viel mehr Wahrheiten sind, die wir alle miteinander teilen müssen. Aber wisst ihr was? Dann fangen wir an, die Christen voneinander zu trennen. Dann fangen wir an, nicht mehr aus der Einheit Gottes zu leben, sondern zu definieren, was Frömmigkeit und was christlicher Glaube ist. Das, was uns miteinander verbindet, ist die Fleischwerdung Jesu. Dass Jesus geboren ist in meinem Herzen und in deinem Herzen.
Die Liebe von Jesus, die verbindet uns.
Schwester, predige es, sage es, so ist es. Amen.